Willkommen zum 2W12, die besten Spielleiter der Welt Podcast. Mein Name ist David.
Mein Name ist Oliver.
Und gemeinsam sprechen wir über das Spielleiten im Pen and Paper Rollenspiel. Schön, dass ihr dabei seid und uns begleitet auf unserer Reise, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Und wie in jeder Folge haben wir auch heute ein Thema, das im Zentrum steht. Und heute ist das Thema unsere Lieblings-Nichtspieler-Charaktere, unsere Lieblings-NSCs, NPCs, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Olli, bevor wir aber da reinsteigen, wie immer die Frage, was beschäftigt dich eigentlich zurzeit so rollenspielmäßig?
Tja, tatsächlich, es ist jetzt schon, wann haben wir das letzte Mal Winterwacht gespielt, David? War das im Februar?
Ich meine im Februar, ja.
Ja, also wir haben jetzt Juni, das heißt März, April, Mai, Juni, 4 Monate später findet sozusagen der nächste Termin unserer Winterwachtkampagne tatsächlich nächste Woche statt, was mich natürlich dazu triggert, mich mal da wieder mit zu beschäftigen. Man soll ja auch so ein bisschen was vorbereiten. Jetzt könnte man meinen, 4 Wochen voll die geile lange Zeit, da hätte ich ja schon echt viel machen können. Aber man muss auch dazu sagen, wenn dann da gar nicht gespielt wird und so weiter, da ebbt dann auch so ein bisschen das Interesse ab und so weiter. Also ich habe gar nicht so viel vorbereitet, wie ich mir eigentlich vorgenommen habe. Leider auch teilweise gar nicht die Zeit gehabt. Ich habe ganz euphorisch zum Beispiel mit unserem Kumpel Daniel aus Spanien, der gerade dabei ist, so ein, ich sag mal, Survival-System zu entwickeln und auch sich da die Gedanken gemacht hat, das eben auf D&D-Regeln zu entwickeln, um vielleicht da so eine breitere Masse mit zu erreichen, war ich natürlich ganz begeistert, weil ich sagte, ja geil, genau sowas kann ich auch brauchen für so eine Sandbox-Kampagne und so weiter. Habe dann auch angefangen, mit ihm darüber zu sprechen, aber irgendwie, wie das Leben spielt, dann nie Zeit gehabt, das weiter fortzuführen. Und eigentlich hätte ich die 4 Monate nutzen können, um da auch mal mit dem Daniel weiter dran zu feilen. Aber Leben kommt dazwischen und dann hat man es nicht gemacht. Ja, ich habe so ein paar Einstiegsszene habe ich vorbereitet, David. Da weiß ich, was wir machen. Das ist das Einzige, was ich schon vorbereitet habe. Alles andere ist jetzt noch so ein bisschen, muss man noch machen. Ich habe tatsächlich auch den Freitag vor dem Zock sozusagen mir freigenommen extra. Natürlich erstmal, um den ganzen Tag damit zu verbringen, möglichst viele Katzenhaare für dich zu eliminieren. Und vielleicht habe ich dann ja noch ein paar Minuten Zeit, die ich auch noch so ein bisschen in die Vorbereitung der Spielsitzung stecken kann. Und ich hoffe, dass ich dann auch wieder ins Winterwachtfieber komme und so ein bisschen wieder verstehe, was das Ganze sollte, weil ich muss zugeben, mein peinlichster Moment war, als du einen der NSCs gestern auf WhatsApp erwähntest und ich nicht mal mehr wusste, wer das überhaupt ist. Ja, das ist ein Armutszeugnis schlechthin. Aber ja, so ist es leider. Alle 4 Monate spielen ist halt echt, echt ganz schön viel Drag.
Das stimmt und ich kann das total nachvollziehen, dass wenn so eine große Distanz zwischen den Spielterminen ist, ja eigentlich die Idee ist, ja, da habe ich so viel Zeit, mir Gedanken zu machen und vorzubereiten, aber so funktioniert es ja dann meistens auch nicht. Und bei mir ist das dann auch so, dass das dann relativ schnell aus dem Arbeitsspeicher raus ist. Was ich aber ganz cool finde, ist, ich habe immer wieder das Gefühl, und das hatte ich, glaube ich, auch in einer früheren Folge schon mal gesagt, dass so im Hinterkopf, so subkutan, unterbewusst, so der kreative Motor schon die ganze Zeit so ein bisschen durchläuft. Und du wirst sehen, wenn du dich dann hinsetzt, werden die Ideen wieder sprudeln. Und ich meine, so viel vorbereiten musst du ja dann sowieso nicht, weil du hast ja schon eigentlich das Wichtigste überhaupt, nämlich die Einstiegsszenen, was ja perfekt ist. Und ich bin dir 100% dankbar, ich sag's nochmal für alle da draußen auch zu hören, Olli, ich bin dir immer dankbar, wenn du die Katzenhaare beseitigst, macht mein Leben so viel einfacher und die Notwendigkeit, Unsummen auszugeben und einzunehmen an Antihistaminika, das minimiert das Ganze so ein bisschen. Also daher herzlichen Dank dafür. Aber du hattest einen wichtigen Punkt gerade genannt, der auch eine schöne Überleitung zu unserem heutigen Thema ist, nämlich, dass dir der Name eines NPCs nicht eingefallen ist. Und das ist das, was wir heute sprechen wollen, über was wir heute sprechen wollen, nämlich unsere Lieblings-Nichtspieler-Charaktere aus den vergangenen 30 plus Jahren. Ich habe mir überlegt, dass wir so ein bisschen was immer erzählen über vielleicht Hintergrund und die Rolle, die der Charakter dann in der Kampagne hat oder in der Szene hat. vielleicht auch, was den Charakter dann tatsächlich zum Liebling macht und vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen, weil wir sind ja ein Spielleiter-Podcast, wie der NPC vorbereitet wurde. Und wie es gute Sitte ist, machen wir das Ganze, die Reihenfolge unserer liebsten drei, lassen wir das Schicksal entscheiden. Und wie kann es anders sein? Wir würfeln beide 2W12. Olli, bist du bereit?
Jetzt bin ich bereit. Ich muss noch meine Würfel sortieren. Ich bin bereit.
Wunderbar, dann let's roll.
Eine 14 habe ich im
Ich habe
Angebot.
eine 11, das heißt, du bist zuerst dran.
Oha, ich bin zuerst dran. Gut. Also, mein Top 3 meiner Lieblings-Nichtspieler-Charaktere ist der Halbling Haldir, der in unserer D&D-Kampagne für eine lange Zeit die Gruppe begleitet hat und ich würde auch sagen, zum Teil der Gruppe wurde. NSC ist da so ein bisschen vielleicht fehlplatziert als Begriff. Natürlich war es kein Spielercharakter, aber ich bin in der Rolle Haldirs auch als Spieler in meiner eigenen D&D-Kampagne aufgetreten. Also es war tatsächlich ein voll ausgearbeiteter und auch mitlevelnder D&D-Charakter, der die Gruppe begleitet hat und eigentlich dadurch auch Stück für Stück Teil dieser Gruppe wurde und auch, wie ich finde, ein sehr gutes Bonding dann mit der Gruppe hingekriegt hat und den einen oder anderen epischen Moment auch aktiv mitgestaltet hat, ohne euch jetzt zu gängeln, glaube ich. Das musst du dann gleich nochmal beurteilen. Und das macht es halt zu einem meiner Lieblings-NSCs, weil das halt so richtig schön organisch sich dort reingefügt hat und diese dramatischen Momente, die also auch hauptsächlich dann durch Würfelwürfe im Kampf und so weiter entstanden sind, sehr stark zum Narrativ beigetragen haben. Was meine ich damit? Ich glaube, ihr habt einmal keine Kosten Mü und Mühen gescheut, ihn wiederbeleben zu lassen. Das ist ja auch etwas, gerade in so einem Ressourcenmanagement-Spiel wie D&D, was man dann nur mit einem starken Narrativ und einer guten Story, glaube ich, auch einfach bezahlt diesen Preis. Und als dann Haldir letztendlich beim zweiten Mal auch bestimmt durch die Würfelwürfe und so weiter in einem epischen Gefecht zum Wohl der Gruppe sein Leben ließ, da war dann tatsächlich aus meiner Perspektive echte Trauer, die da sich ausbreitete. Und wenn man so ein, ich sag mal, emotionales Attachment schafft, was sonst eigentlich eher den Spielern in der Runde vorbehalten ist, so untereinander, dann ist das für einen als Spielleiter natürlich auch sehr, sehr schön und deshalb macht das Haldir zu einem meiner Lieblings-NSCs. Und natürlich hatte der auch im Sinne meiner Konzeption, ne, die ich da genannt habe, auch so einige Merkmale. Es war eben ein Halbling, das heißt, den habe ich auch natürlich eher wuselig und eher, sage ich mal, flink und geschickt und gewitzt dargestellt und eigentlich auch ein ganz freundlicher Kerl, der aber auch gleichzeitig eine gewisse Kompetenz hatte und auch dadurch, glaube ich, in der Gruppe schnell zu Ansehen kam. Also das war aus meiner Sicht ein sehr glaubwürdiger NSC, den ich als Spielleiter wie eine Spielerfigur geführt habe und auch entsprechend aufgebaut habe. Ich weiß nicht, David, da vielleicht ganz kurz die Frage an dich, ob das, was ich jetzt da beschrieben habe, du hast ihn ja als Spieler erlebt, ob das jetzt anmaßend war oder so stimmt, aber ich glaube, das macht es zu einem meiner Lieblings-NSCs, ja.
Genau so war's. Ich glaube, ich bin dran, Olli, oder?
Jetzt bist du dran.
Gut, meine erste Person, die ich einführen möchte, sie heißt Jeanne d'Arabelle. Und ganz kurz zum Hintergrund: Sie ist eine Figur in meiner Ruinen von Flan-Kampagne, von der ich ja hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen habe. Also eine sehr lange Kampagne, die über 10 plus Jahre gelaufen ist. Es ist so in Anführungszeichen meinen Forgotten Realms angesiedelt, die ich ja so ein bisschen mehr Low Fantasy interpretiere, bisschen weniger Einmischung der Götter und insgesamt so ein bisschen roher und dreckiger. Und die ganze Kampagne war ja inspiriert von einer meiner Lieblingsserien Deadwood. Und hier kurzer Shoutout an meinen Freund Philipp, der mich damals auf diese Deadwood-Serie aufmerksam gemacht hat. Er ist ja auch ein fleißiger Zuhörer des Podcasts. Also vielen, vielen Dank dafür, Philipp. Du hast ja auch mitgespielt in der Kampagne. Und die Idee ist, also die Stadt liegt in Ruinen, zerstört vor 10 Jahren durch so einen durch so einen Dämonensturm. Und wir merken jetzt den Beginn der Neubesiedlung durch Abenteurer, Glückssucher und unter anderem halt natürlich auch die Spielercharaktere. Und Jeanne war eben in diesem Setting, das ist wichtig, das Setting. So ein bisschen vielleicht so der leuchtende Punkt, so das eine bisschen freundliche Gesicht, das eine bisschen Zutrauen und Vertrauen, das eine bisschen, wo die Charaktere sich zu Hause fühlen konnten und so eine ja, Vertraute und Alliierte haben konnten, mit der sie halt arbeiten konnten und auf die sie sich verlassen konnten und die glaubwürdigerweise, um den Begriff nochmal aufzunehmen, nicht unbedingt die Charaktere in das Licht führen wollte oder sie ausnutzen wollte und so weiter. Und zwar war sie die Besitzerin eines sehr edlen Freudenhauses in diesen ruinierten, dieser ruinierten Stadt, das ich die Laue Nacht genannt habe. Und ich fand den Charakter einfach besonders interessant, zum einen, weil er halt so diese Funktion hatte in der Kampagne, eben in dieser ja, Abenteurer, Glückssucher, ja, Dirty Old West Vorstellung halt dieser Fantasy-Welt, aus den Ruinen entsteht gerade irgendwie so ein bisschen was wie neues Leben. Und auf der anderen Seite, was für mich sie besonders gemacht hat, war eben wie ich sie gespielt habe und wie ich sie angelegt hatte. Also ganz, ganz viel Wert drauf gelegt, immer zu beschreiben, welche Kleidung sie trägt, wie ihre Haltung ist. Ich habe ihre Sprache dann auch entsprechend angepasst. Also in meiner Vorstellung der Forgotten Realms spricht man so einen französischen Akzent, da wo sie herkommt, in Cormyr. Und das habe ich dann natürlich dementsprechend versucht nachzumachen am Tisch und habe dann auch immer sehr langsam gesprochen, sehr bedächtig und sehr ja, einfach sehr bewusst gesprochen, dann auch überlegt, welche Worte ich wähle, dass ich halt so diese, naja, fast schon höfische Sprache, die sie verwendet hat, mit den Charakteren zu sprechen, aufgebaut hat. Und was ich ganz toll fand, war einfach, dass die Charaktere halt relativ schnell so ein Vertrauen aufgebaut haben. Ich habe das nicht so angelegt, aber es hat sich einfach so ergeben. Und was ich auch schön fand, ich hatte von Anfang an, hatte ich ein Geheimnis für sie, dass die Charaktere aber bis zum Ende der Kampagne überhaupt nicht rausgefunden haben. Die haben nicht mal gewusst, dass es ein Geheimnis gibt. Aber ich, für mich hatte ich dieses Geheimnis im Hinterkopf, nämlich, dass sie eigentlich irgendwas Dämonisches an sich hatte. Ich habe das gar nicht groß ausgearbeitet, aber ich wusste einfach, dass da was ist und wenn die Charaktere das interessiert und wenn sie da so ein bisschen Nachforschung bekommen, dann könnte das relevant werden, aber es ist tatsächlich nie relevant geworden, eine Kampagne, bis auf den allerletzten Moment in der finalen Session, als die Charaktere dann gemerkt haben, dass irgendwas so in diesem Freudenhaus, dass da irgendwas nicht so ganz richtig und ordentlich oder ganz, dass da irgendein Geheimnis darunter ist. Und vielleicht noch ganz kurz zur Vorbereitung. Ich habe super wenig vorbereitet für Jeanne. Ich hatte im Wesentlichen nur den Namen und ein Bild, das ich damals bei DeviantArt gefunden hatte. Und alles andere habe ich dann am Spieltisch beschrieben und ich oder entwickelt. Und was so ein Running, kein Gag, aber so ein immer wiederkehrendes Moment war, dass ich immer sehr genau beschrieben habe, das ich ja schon gesagt, wie ihre Kleidung ist und dass ich also explizit immer erwähnt habe, dass sie jedes Mal, wenn die Charaktere sie treffen, andere Kleidung trägt. Immer beschrieben, wie dass das so tolle, edle Kleidung und so weiter ist. Und der Grund war einfach, weil ich mir am Anfang nicht merken konnte, welche Kleidung ich halt beschrieben habe. Und da habe ich im Wesentlichen dann einfach ja, was Besonderes draus gemacht, aus meinem schlechten Gedächtnis, indem ich einfach gesagt habe, naja, sie trägt halt jedes Mal eine andere Kleidung, jedes Mal, wenn die Charaktere sie sehen, ist sie anders gekleidet. Es ist daraus dann so ein eigenes Ding geworden. Und mein Takeaway davon ist, man braucht nicht viel, um so einen Charakter, einen NSC zu entwickeln. Man braucht nicht viel, dass ein NSC zu einem wiederkehrenden Lieblings-NSC werden kann. Kann alles am Tisch passieren. Und es ist schön, wenn man ein Geheimnis hat, gibt dem Charakter so ein bisschen Tiefe, aber das muss niemals rauskommen. Auch dann kann es immer noch ein Lieblingscharakter werden.
Ja, klingt wirklich danach eigentlich Best Practice Beispiel, wie so ein NSC einfach auch die ganze Welt, sage ich mal, widerspiegeln und aufnehmen, fokussieren, remixen und halt so ein Angelpunkt von so einer Welt werden kann. Ne? Auch wie du es schon sagst, das war so dieser Leuchtturm in dieser Düsternis, aber gleichzeitig auch wiederum ne, diese Düsternis auf sich selbst reflektiert. Also das finde ich einfach ein ganz schönes Beispiel dafür. Wenn man das jetzt mal in so einer Art kosmischen Ballett sieht, ne, dass das auch so ein NSC eine Gravitation einfach hat, um die dann so geschichtliche Elemente drumherum einfach sich bewegen können. Also ganz, ganz schön, ja.
Ja, danke schön. Ich glaube, es ist ähnlich auch in meinem zweiten Beispiel, aber da sind wir auch gerade schon. Beim zweiten, ich würde sagen, wir würfeln, Olli.
Let's go.
Oh, mal könnte ich gewonnen haben. 17?
11.
Okay, dann bin ich dran. Wir machen direkt weiter in Flan. Und ich bin mir fast sicher, dass du eigentlich diesen Charakter auf Platz 1 erwartet hättest von meinen Lieblingscharakteren. Es ist
Don
nämlich.
Bosco.
Genau, kein anderer. Es ist der gute Don Bosco. Und Kampagne, wie gesagt, die gleiche Kampagne. Und in der Kampagne hatte er die Position, er ist der Besitzer des wichtigsten Wirtshauses eben in dieser ruinierten, langsam wieder so aus den Ruinen erblühenden Stadt. Und das Wirtshaus, ich habe es zur Krone genannt und habe auch von außen dann beschrieben, wie es halt von außen aussieht. Total, also, immer noch, man kennt, dass es halt neu aufgebaut wurde. Ich habe dann von außen immer sehr schön beschrieben, dass dann so aus Säulen aus falschem Marmor errichtet wurden, um dem Ganzen so eine Pseudo-Edel Anmutung zu geben und innen war halt alles aus Holz. Ich habe das dann also immer so ein bisschen so eingefasst, wie das dann so ist. Also diese Fake-Front und dann so ein bisschen das verlotterte, verrottete im Innen. Und Don Bosco ist halt der Besitzer des Wirtshauses und der mächtigste Mann Flans. Und ich habe ihn mir so angelegt als so eine Art Mafia-Boss, als eine Spinne in einem Netz mit einer Horde von Vertrauten, Henchmen und mit im Wesentlichen Kontrolle über einen Großteil eben der Stadt. Also Stadt in Anführungszeichen, weil, wie gesagt, es ist alles ruiniert und es beginnt jetzt gerade erstmal wieder so eine Neubesiedlung und in ganz Flan, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass da vielleicht 200 Menschen leben und die meisten halt völlig unstrukturiert so in den Tag reinleben, ne, mit Sauferei und dann gehen sie halt mal so ein bisschen in die Ruinen und gucken nach Schätzen und die Schätze bringen sie dann zum Don Bosco, der ihnen die Schätze dann in Anführungszeichen abkauft für Credit, für ja, Booze and Women. Also das war so die Idee. Und am Anfang, also Don Bosco hat so ein bisschen alles durchgemacht. Er war Gegner, Auftraggeber und später zum Ende der Kampagne hin auch Verbündeter. Und was für mich den Charakter besonders macht, sind drei Sachen. Zum einen war er halt als diese Spinne, hatte er so ein komplettes Netzwerk an Nichtspielercharakteren, die dann so in seinem Orbit operiert haben und die alle zu ihm gehört haben. Das sind alles Aspekte von Don Bosco gewesen. Die hatten natürlich auch einen eigenen Charakter, also insbesondere seine zwei wichtigsten Leute, Vatrik der Rote, das war seine rechte Hand und Fahid war sein Leibwächter. Also die hatten noch so ein bisschen einen Charakter, aber vor allem die anderen, die so ein bisschen um ihn rum oszilliert haben, das waren alles nur so ein bisschen so Spiegelung von Don Bosco, von einem Aspekt von ihm. Also das war halt sehr, sehr cool, weil da konnte ich immer wieder so ihn auftauchen lassen, ohne ihn selbst auftauchen zu lassen. Und das ist auch gleich der zweite Punkt, was ihn für mich so besonders gemacht hat, nämlich bevor sie ihn getroffen haben zum ersten Mal, also in Person, haben sie ihn schon so sehr gehasst, einfach weil sie so viel von ihm gehört haben, weil sie halt von seinen Henchmen gepeinigt wurde, weil sie mitbekommen haben, was er so alles gemacht hat, wie er sich verhält, wie er seine Macht über die Stadt ausübt. Das hat schon so viel, also das war schon so viel Foreshadowing und so viel Basis gelegt für das Verhältnis zwischen den Charakteren und dem Nichtspielercharakter Don Bosco, dass als er dann aufgetaucht ist, also der Tisch war eigentlich schon bereitet. Das konnte eigentlich nur spannend werden, wie so das erste Aufeinandertreffen war. Und der dritte Punkt, und das geht dann wieder auf das, was du so schön zusammengefasst hast mit diesem kosmischen Balance. Er war halt auch vielschichtig, absolut ruchlos, über Leichen gehend, nur für den eigenen Vorteil gemacht. Aber er war auch 100% loyal zu seinen Henchmen und er hatte das Ziel, tatsächlich die Stadt aufzubauen und etwas Großes daraus zu machen. Und diese Loyalität war, das haben die Charaktere relativ schnell gemerkt, dass er halt loyal ist seinen Henchmen gegenüber. Und das hat das Ganze dann auch so ein bisschen interessant und spannend gemacht. Und ja, Olli?
Finde ich auch gerade ganz spannend. Ich hatte vor kurzem erst ein Video gesehen, da ging es darum, wie man in Kinofilmen Gefährlichkeit von einer Figur aufbaut. Also speziell auch am Beispiel von so Mafia-Filmen, wo es darum ging, einfach zu sagen, was macht denn eigentlich jetzt den Paten, ne, gefährlich und wie erzählt man das, ohne halt Exposition, ne? Ohne dass halt irgendwie vorher in modernen Kinofilmen ist immer so Exposition. Das heißt, man lässt erstmal drei Figuren darüber sprechen, oh mein Gott, wie gefährlich und krass dieser Typ ist, so ungefähr. Ja, und dann kommt dieser Typ und weil man es erzählt bekommen hat, meint dann der Filmemacher, jetzt weiß man, wie krass der ist. Aber was du beschreibst, ist ja im Prinzip ein Aufbau von, ich nenne es jetzt mal Bedrohung, Gefährlichkeit und Unbehagen mit dieser Figur, eben nicht durch Exposition, indem man erzählt bekommt, oh, der ist so krass, sondern dieses Show-Don't-Tell-Prinzip. Also du hast durch diese Henchmen und durch Dinge, die passiert sind, im Prinzip eine Legende schon geschaffen für diesen Don Bosco, der den mit Emotionen aufgeladen haben. Du hast jetzt, die haben ihn gehasst, aber die haben ihn ja wahrscheinlich nicht ohne Grund gehasst. Er war ja wahrscheinlich auch gehasst, gefürchtet, eher in diese Richtung und nicht gehasst, weil es irgendwie eine arme Wurst ist, die von allen gemobbt und unterdrückt wird. Also sprich, diese Art von Gefährlichkeit durch das Show-Don't-Tell-Prinzip aufzubauen, das finde ich hier sehr, sehr stark reflektiert in dem, was du erzählt hast.
Genau. Also genau so hatte ich das halt, so hat sich's entwickelt. Also es war natürlich auch mein Versuch, das so anzulegen, halt, dass die Charaktere früh von ihm hören, ihn aber halt erstmal nicht zu Gesicht bekommen. Zumindest halt nicht, ohne dass sie was dafür tun. Und genau, das ist super aufgegangen. Und wie gesagt, also genau wie du es beschrieben hast, sie waren eingeschüchtert, aber halt, wie gesagt, halt auch dieser Hass gegenüber dieser Figur. Und ja, also vielleicht noch zwei Worte, wie ich ihn mir vorgestellt, wie ich ihn vorbereitet hatte. Ich hatte zum einen natürlich eine sehr, sehr starke Inspiration aus der Serie Deadwood. Jeder, der Deadwood gesehen hat und jetzt meine Darstellung oder Zusammenfassung gehört hat, der wird sofort Earl Swearingen erkennen, den Chef des Saloons, der genauso sich verhalten hat, wie das Don Bosco gemacht hat. Und ich habe ihm noch so ein bisschen so diesen anderen Aspekt von dem anderen bösen Gegenspieler gegeben, Cy Tolliver, der auch in Deadwood vorkommt. Das war so die Inspiration. Und wie ich mir ja von der Figur oder vom Aussehen her und von seinem Verhalten her so ein bisschen vorgestellt habe, da hatte ich so ein schönes Bild auch von DeviantArt gefunden damals, von so einem Edelmann aus einem italienischen Stadtstaat. Und deswegen hat er auch diesen Namen Don Bosco, also hast du diese italienische Anmutung. Und das ist halt in meinen Forgotten Realms halt einer bestimmten Region, ist das halt zugeordnet, wo die Leute halt so in Anführungszeichen halt so italienische Stadtstaaten, so des späten Mittelalters, frühe Neuzeit, dann so organisiert sind. Ich hatte mir ganz kurz einen Hintergrund überlegt, dass er ein Edelmann war, so ein niederer Adel oder sowas, der mit seinen getreuesten Gefährten von diesem Ort, wo er herkam, vertrieben wird. Und um nochmal so richtig deutlich zu machen, was er für ein Bastard ist, hat er, das habe ich auch aus irgendeinem Buch natürlich geklaut, hat er sich einen kleinen, stummen Sklavenjungen an einer Kette gehalten, um halt so richtig deutlich zu machen, was für ein harter Typ er ist. Aber ich hatte ja gesagt, er soll vielschichtig sein. Und dann habe ich ihm ein Geheimnis gegeben, was die Charaktere auch in, glaube ich, in der vorletzten Session herausgefunden haben, weil er es ihnen gesagt hat, dass der Sklavenjunge eigentlich ein Polymorph, also verwandelter, im Gestalt verwandelter, finsterer Bösewicht war, der halt verzaubert wurde. Und die Kette bestand aus den Goldzähnen also in den Goldzähnen dieses Finsterlings. Und was ich jetzt so zusammenfassen würde, was Don Bosco für mich besonders macht und was für Don Bosco, warum das ein Lieblingscharakter von mir ist, ist zum einen das, was du so schön zusammengefasst hast, dieses zeigen und nicht erzählen und halt, dass diese Mehrdimensionalität, dass das extrem gut funktioniert, dass die Charaktere halt nicht so Abziehbilder sind, ja, es ist irgendwie nur der finstere Böseling, sondern dass der halt durchaus auch redeeming, wie man so schön sagt, also Eigenschaften hat, die, naja, ihn vielleicht besser werden oder netter, freundlicher, als man das vielleicht auf den ersten Blick sehen würde.
Ja, schön, auch eine schöne Vielschichtigkeit da drin. Wie lange hat es gedauert, sage ich mal, um diesen kompletten Charakter auszubauen? Wie weit in der Kampagne warst du fortgeschritten, als du das Gefühl hattest, ah, jetzt ist Don Bosco fertig?
Das war tatsächlich, glaube ich, erste Staffel, also das erste Mal, dass ich den Namen aufgebracht habe, da wusste ich schon genau, wie er werden wird. Aber nicht, weil ich mir so viel Gedanken darüber gemacht habe, sondern weil ich einfach wusste, so muss er sein und Es gab natürlich dann auch so kleine Änderungen, die sich dann, oder kleine Verfeinerungen, besser gesagt, die sich so im Laufe der Kampagne entwickelt haben. Aber so an seinem Grundcharakter hat sich überhaupt nichts mehr verändert. Es wurde nur noch so ein bisschen ziselierter, würde ich sagen. Aber alles, was ich zusammengefasst habe, so seine zentralen Punkte, die waren eigentlich bei dem Moment, wo die Charaktere sich das erste Mal getroffen haben, da war das schon klar. Ich wusste genau, wie er aussieht. Ich wusste genau, was seine Rolle ist. Ich wusste genau, welche Funktion er hat für die Kampagne. Und ich wusste genau, wie er sich verhalten soll. Und was dieses kleine Geheimnis ist. Das war alles von Anfang an klar. Das ist tatsächlich untypisch für meine Charaktere.
Sehr schön. Jetzt kenne ich auch die Geschichte und das Geheimnis von Don Bosco.
Sehr schön.
Sehr schön.
Dann bist du dran.
Mit meiner Nummer zwei, witzigerweise, handelt es sich dabei auch um eine Figur, die ich jetzt mal weiträumig in diesen Bereich Unterweltboss einsortieren wollen würde. Witzigerweise ist das jetzt nicht ein NSC, der beschränkt war auf eine Kampagne, sondern das ist eher so eine Art, ja, wiederverwendbarer NSC, den ich immer wieder mal in diversen Settings eingebaut habe, wo es passte. Hauptsächlich Science-Fiction-Settings, weil es sich dabei um eine Figur handelt, die eigentlich so ihre Wurzeln hat in meiner Cyberpunk-Zeit, aber ich habe die Person auch schon bei Space Gothic oder jüngst bei einer Blade Runner Session und so weiter eingesetzt. Und dabei geht es um Nimble Virtue, heißt diese Person. Und die ist deswegen eine meiner Lieblingspersonen oder NSCs, weil sie immer dann, wenn ich sie einsetze, auf Seiten der Spieler für großes Schaudern sorgt, sozusagen. Na, und dass teilweise sich die Spieler richtig geekelt haben davor oder also wirklich so dieses Unbehagen hatten, mit dieser Person umgehen zu müssen. Wer ist denn diese Person jetzt genau? Also ich habe schon gesagt, das ist eigentlich auch eine Unterweltgröße. Es handelt sich eigentlich um so ein, man würde sagen, Hehler oder Schmugglerlord, also eine Person, die sich also darauf spezialisiert hat, Dinge zu besorgen, illegale Dinge. Also die kommt immer dann zum Einsatz, wenn meine Spieler irgendwas dringend brauchen, was weiß ich, eine illegale Waffe oder Sprengstoff oder irgendeine wichtige Information. Und ich brauche irgendwie eine Figur, die so eine Hehlerrolle einnimmt, dann setze ich diese ganz gerne ein. Und das Besondere an Nimble Virtue ist, das ist irgendwie eine asiatische alte Frau oder Mann, man weiß es nicht so genau. Also es ist eine androgyne Figur. Man weiß auch nicht wirklich, wie alt sie ist. Man glaubt einfach, dass sie alt ist, weil sie unfassbar gebrechlich ist. Und um dieser Gebrechlichkeit entgegenzuwirken, trägt sie so ein mit dem Rückenmark verbundenes Exoskelett. Also sprich, man muss sich wirklich so einen fast mumienartigen, dünnen, älteren, von der Sonne fast schwarz gebrannten Körper von so einer südostasiatischen alten Person vorstellen, der bei jeder Bewegung begleitet wird von den Surren von so Servomotoren, die praktisch für sie diese an Muskelschwund leidenden Gliedmaßen bewegt. Das erstmal vielleicht so zum Erscheinungsbild dieser Person. Was die so ein bisschen besonders macht, ist, ich habe mir es immer so vorgestellt, normalerweise werden ja so Mafia-Typen oder sonst was immer so als ich sag mal, die maskulinen, draufgängerischen Männer dargestellt, die dann halt immer mit den Frauen umgehen, als wären sie Ware und sie anflirten und anbaggern und dies und das. Und ich wollte so diesen Spieß so ein bisschen umdrehen, deshalb auch so dieses, ne, ist es eine alte Frau oder zumindest so eine androgyne Figur, die gleichzeitig aber unfassbar sexuell offensive gegenüber den Spielern und besonders eben den männlichen Spielerfiguren sozusagen ist. Also wirklich so dieses Verhältnis mal umkehren wollte ich sehr, sehr stark und die also sexuelle Avancen macht auf sehr, sehr unangenehme Art, sexuelle Anspielungen macht, ständig irgendwie das Aussehen kommentiert. Also eigentlich fast schon eine feministische Figur, würde ich fast sagen, aber durch diese Art Spiegelumkehr auch schon in Dialogen und Spielszenen tatsächlich genau diesen Effekt auch erzielt hat, dass da eben dieses Unbehagen entstanden ist. Na, also ich beschreibe die dann auch, wie die halt ungefragt anfasst, halt mit ihrer, ne, fast mumienartigen Hand, von der man nicht angefasst werden möchte. Und natürlich hat die, und das ist auch noch eine Parallele zu Don Bosco, habe ich der immer so ganz junge, super attraktive Männer, sage ich jetzt mal, junge Männer als Sidekicks gegeben, die so eine merkwürdige Rolle aus, ich sage jetzt mal, Toyboy-Sexsklave, aber auch Henchman und Bodyguard erfüllen, die sie auch wirklich mit unfassbarer, sagen wir mal, Übergriffigkeit auch behandelt und auch in einigen der Szenen, die ich dann auch mit meinen Spielern gespielt habe, halt auch klar gemacht wurde, dass das so richtige Expendables sind, also deren Leben oder deren Wohlbefinden ihr völlig egal ist und sie benutzt die halt einfach als ihre Werkzeuge, als ihre Muskeln und auch als ihr körperliches Vergnügen. Und dieser Kontrast zwischen dieser wirklich abstoßenden äußeren Erscheinung, auch diesen wirklich tiefartig bösen Charakter, den diese Person hat und gleichzeitig aber eben auch dieser Macht, weil über sie gehen Informationen und Dinge. Sie ist halt wirklich so, wie Don Bosco, glaube ich, beschrieben wurde, diese Spinne im Netz. Und das fand ich einfach einen super spannenden Charakter und der einfach an so Szenen fand ich auch, die im Rollenspiel oft gerne schnell abgehandelt werden, wie zum Beispiel das Beschaffen von einer Information oder einer Ausrüstung, einfach sehr, sehr memorable, sehr, sehr düstere Spielszenen gebracht hat. Und man muss dazu sagen, Nimble Virtue habe ich mir von Anfang an nicht selbst ausgedacht, sondern das ist eine Figur aus einem, wie ich finde, sehr unterbewerteten Cyberpunk-Roman, Metrophage von Richard Cadray heißt der Autor, glaube ich, der mich damals sehr beeindruckt hat. Aber da ist die Figur nicht so ausgearbeitet, wie ich sie dann ausgearbeitet habe. Also die Inspiration kommt daher und die Ausarbeitung ist dann durch mich entstanden und auch dieses wirklich bewusst einfach diese Rollenumkehr, ne? Also vom Macho-Typ hin zu einer, It's a Woman's World, ne? Das so ein bisschen umzukehren, das fand ich einfach dann im Lauf der Zeit immer spannender und habe das halt auch wirklich gezielt genutzt, um dieses Discomfort, würde man auf Englisch, glaube ich, sagen, zu erzeugen. Und das hat super geklappt und ich hatte einfach einen NSC, der solche Beinarbeitsszenen in meinen Science-Fiction- und Cyberpunk-Abenteuern einfach irgendwie memorabel gemacht hat.
Ja, cool. Interessanter Charakter. Mir gefallen natürlich diese beiden Aspekte, die du so rausgearbeitet hast. Also zum einen natürlich so dieses Schaudern, Ekel, Unbehagen und dann so diese Umkehr der klassischen Genre-Erwartungen. Ne? Also mit dieser, dass halt eine Frau oder vielleicht eine Frau so die Person ist, die Macht hat und dann halt natürlich on top mit diesem toxischen Verhalten. Also ich finde, das ist sehr, sehr schön deutlich geworden jetzt hier bei dieser Figur, wie du es beschrieben hast.
Super, dann lass uns in die dritte Runde gehen.
Yes, sir. Oha. 6.
11.
Okay.
Das war average.
Du bist dran.
Sehr schön. Dann komme ich zu meinem dritten Lieblings-NSC und der Name wird dir sehr bekannt vorkommen. Und zwar ist das Tanya Abar Kinsella, ein NSC, den ich noch nicht erfunden habe, aber wo ich die Ehre hatte, ihm Leben einhauchen zu dürfen. Ne? Wir haben da eine gemeinsame Vorgeschichte, unsere Delta Green-Kampagne. Du hast Marshall Pope gespielt und zu deinem Charakterkonzept gehörte eben seine Ehefrau Tanya und das war sozusagen etwas, was du mitgebracht hast in diese Runde und dann eben auch als wichtig für diesen Charakter gefleckt hast und du hast dann auch so ein bisschen das Setting gestaltet, du hast ihr eine Biografie gegeben, ja, sie ist also Ex-Cop New York, also beides Law Enforcement Professionals praktisch und sie wohnen jetzt in Eugene, Oregon, haben da auch ein Haus, was du dir dann auch entsprechend rausgesucht hattest und so weiter, also sprich, du hast eigentlich so die Grundarbeit gemacht, um diesen NSC in diese Kampagne zu bringen, aber ich durfte diesen NSC dann mit dem, was ich verstanden habe und wie ich das sozusagen auch im Zusammenspiel so erlebt habe, halt weiter ausbauen und gestalten. Und da waren für mich halt so ein paar interessante Faktoren dabei. Also einmal natürlich diese Beziehung zwischen diesen beiden Eheleuten, ja, das also so eine diepe, echte, Liebesbeziehung, würde ich jetzt mal sagen, nicht im Sinne von Teenagern, wir sind verliebt, sondern tatsächlich so eine erwachsene Liebesbeziehung war so die eine Ebene. Dann hatten wir so das dramatische Element, also Tanya hatte letztendlich eine Krebserkrankung überstanden, was dann auch zu ihrem beruflichen Wechsel gepasst hat. Also es gab eben da auch sehr, sehr intensive körperliche Herausforderungen in dieser Geschichte und man ist dann eben auch schon als diese Eheleute durch diese harte Phase gegangen. Und dann gab es eben so diese dritte Ebene, sie praktisch so als Sparringspartner für Pope, der ihn auf der einen Seite erdet, auf der anderen Seite hinterfragt. Das hat sich dann auch schon in dem unterschiedlichen Musikstil oder der Leidenschaft für Musikstile so ein bisschen ausgedrückt. Und es gab eben da ganz, ganz viel von diesen Glaubwürdigkeitselementen, die ich ja für meine NSC-Erschaffung für sehr wichtig halte, die einfach da mitschwangen, die dazu geführt haben, dass diese Figur im Zusammenspiel mit dir, aber ich glaube eben auch dann in der Art, wie die anderen deinen Charakter wahrgenommen haben und letztendlich natürlich auch, wie die Geschichte durch diese Figur beeinflusst wurde. Ne? Ich hatte dadurch ja einen Angriffspunkt, zum Beispiel unser lieber Reinhard Galt, der es jetzt nicht in die Top 3 geschafft hat, der dann auch eben über sie einen Hebel hatte auf dich, der deinen Charakter und dich als Spieler in moralischen Zwiespalt gebracht hat. Du musstest Entscheidungen treffen und so weiter. Also es war also insgesamt ein NSC, der die Geschichte wahnsinnig vorangebracht hat, auf der atmosphärischen Seite, auf der Plot-Seite, also wie die Geschichte weitergetrieben wurde, aber auch auf der mechanischen Seite, weil es durch dieses Bonds-Mechanik innerhalb von Delta Green tatsächlich einfach auch zu einer Ressource wurde, die nicht einfach so ausgegeben wurde. Ne? Also dieses Bond zwischen den beiden Figuren war einfach ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass du diesen Bond hättest belasten müssen durch das, was dir passiert als Delta Green Agent, das hätte dir eben richtig wehgetan. Nicht so wie irgendein 0815 NSC, den man halt hat, damit man Bond-Punkte hat und ob man so eine Beziehung zu dem hat oder nicht, eigentlich völlig egal ist. Und deshalb macht es für mich einfach einen ganz großartigen NSC-Moment aus. Und dafür sind aus meiner Sicht auch NSCs da. Und ich glaube, die wird mir und mit Sicherheit auch dir lange in Erinnerung bleiben. Und ich glaube, wir hatten auch in diesen Rollen filmreife Dialoge, wenn wir uns unterhalten haben, ich als deine Ehefrau sozusagen, die wirklich emotionale Schwere mit sich brachten. Und das fand ich an der Stelle einfach eine sehr tolle Erfahrung. Und da danke dafür, dass ich diese in diese Haut schlüpfen durfte.
Also Podcasts sind ja ein Audio-Medium und man kann es jetzt nicht sehen, aber wenn man mich sehen könnte, ich hätte ganz viele Herzen, die aus meinen Augen kommen. Ich finde es total schön, dass du sie gewählt hast, auch noch als Top One. Und ja, also ich kann genau nur das zurückgeben, was du gesagt hast. Du hast es immer ganz toll gespielt. Es war immer genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Und es war einfach wirklich auf jeden Fall eine Bereicherung. Und ich glaube, sie hat auch mindestens 50%, wenn nicht mehr, dazu beigetragen, dass Marshall Pope einer von meinen Top 3 Charakteren ist, die ich jemals gespielt habe. Und es ist nicht Nummer 3. Das ist wirklich, war ein essentieller Teil des Charakterkonzepts. Und du hast das übernommen, den Charakter, und hast nochmal so ein bisschen dein eigenes Ding dazugebracht. Und ganz, ganz, ganz toller Charakter. Großartig. Und ich finde es auch schön, den Charakter, also wie du den NPC jetzt gerade auch nochmal so analytisch seziert hast, passt hervorragend und sehr, sehr schön, dass dir das halt natürlich auch alles aufgefallen ist, was ich da so reingepackt habe in den Charakter. Also richtig gut. Kommen wir zu meinem Top One NSC. Es ist wirklich schwierig zu sagen, ob das tatsächlich mein Top One NSC ist. Ich hatte noch eine andere Person, die es jetzt gar nicht in die Top 3 geschafft hat. Warum, werde ich auch nachher nochmal ganz kurz sagen. Die ich an Top 1 habe. Aber es ist ganz klar für mich jetzt, wo ich drüber nachgedacht habe, dass Agent Reese Nummer 1 ist. Zum Hintergrund, sie ist die Handlerin, also die Anführerin, Koordinatorin einer Delta Green Zelle, nämlich der Zelle R-Cell. Und das Ganze spielt in der Washington DC Area in den frühen 1990ern. Und genau wie Don Bosco und Jeanne begleitet mich Agent Reese schon sehr, sehr lange. Also ich habe sie 2014 eingeführt in meine erste Delta Green Session, als diejenige, die die Agenten oder die Charaktere dann rekrutiert für die Verschwörung. Und ja, ihre Position ist die, wie gesagt, der Händlerin der Agenten. Ich beschreibe sie als super tough, no nonsense, offensichtlich mega intelligent. Ich habe ein ganz kleines bisschen Hintergrund überlegt, dass sie halt im FBI so ein Overachiever ist, erste junge Frau, die halt in den frühen 90ern auf bestimmte Posten gekommen ist und so weiter und so weiter. Also das ist so das eine, ne? Also so diese taffe, no-nonsense, gefühlskalte Personen, die die Agenten dann auch entsprechend so ein bisschen herablassend und ja, einfach nicht ganz so angenehm vielleicht auch behandelt. Also das ist so die eine Funktion, aber zum anderen war Agent Reese von Anfang an gedacht als Folie, um das zu zeigen, was für mich eigentlich Delta Green als Spielkonzept so spannend macht, nämlich zu zeigen, was eigentlich Delta Green, die Organisation, was der Job, den die Delta Green Agenten machen müssen und dass sie da eigentlich alleine sind in der Welt, was das mit den Menschen macht. Und im Verlauf der Kampagne habe ich Agent Reese so nach und nach, wenn die Charakterin ihm begegnet ist, sowohl ob sie jetzt getroffen haben oder ob sie nur von ihr gehört haben oder Schreiben bekommen haben oder eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter bekommen haben, dass so immer deutlicher wurde, dass sie psychisch und sozial verfällt. Dass das alles an ihr wahnsinnig nagt und dass am Ende irgendein ganz großes Drama auf sie zukommt. Und wie gesagt, das war für mich von Anfang an so, dass ich mir nicht klar war, ob die Charaktere das selbst so aus sich selbst heraus, also die Spielercharaktere aus sich selbst so heraus, das auch so empfinden. Aber ich wollte ihnen auf jeden Fall zeigen, wie meine Wahrnehmung, meine persönliche Wahrnehmung ist, was das eigentlich für eine menschenfressende, menschenverachtende Maschine ist, die da im Hintergrund läuft, nämlich Delta Green. Ja, also das war für mich so das zentrale Moment, was ich halt an Agent Reese zeigen wollte oder gezeigt habe.
Und wie drückt sich das konkret aus, dieser Verfall?
Also ganz beispielhaft, am Anfang hatte ich sie halt so beschrieben, ne? Also makellos sitzender Hosenanzug, klar, irgendwie halt Haare, Brille, alles ganz, ganz akkurat und korrekt. Und so im Laufe der Zeit fallen den Charakteren, auch wenn sie nicht dafür gucken, ich beschreibe das halt immer so kleine Momente, ne? Also fallen den Charakteren dann halt Sachen auf. Irgendwie beim zweiten Treffen oder im dritten Treffen fällt ihnen halt auf, dass irgendwie der Anzug halt ein bisschen verknittert ist oder dass sie wirkt, als hätte sie die ganze Nacht nicht geschlafen. Dann irgendwann fällt ihnen auf, dass ihre Fingernägel, die eigentlich vorher manikürt waren, dass die so aussehen, als hätte sie da irgendwie dran genagt. Und dann irgendwann, da kommen halt immer mehr solche Elemente und Zeichen, dann irgendwann haben die Charaktere mal einen Kugelschreiber bekommen, der halt total hinten abgefressen war. Also lauter solche kleinen Dinge, wo man halt gemerkt hat, dass da etwas passiert mit ihr über die Zeit der Monate, die Kampagne dann halt in Spielzeit gedauert hat, die einfach dann halt signalisiert haben, wie so ein Mensch halt nach und nach die Kontrolle über sein Leben verliert.
Schöner Punkt, weil das ist für mich so dieses, dass ein guter NSC halt ein eigenes Leben hat und auch eine eigene Entwicklung. Ne? Also was du jetzt beschreibst, ist ja eine Entwicklung. Ein NSC, ich sag mal, platt gesagt, ist häufig einfach gleich. Ne? Der ist so eine Momentaufnahme in der Zeit und dann ist der so, gerade wenn man es vielleicht so nur ein Abenteuer spielt, aber gerade je länger dann so eine Kampagne ist, dann ist es eben auch sehr wichtig, dass diese NSCs in dieser Kampagne auch leben, ne, und dann eine Entwicklung mitmachen. Und wenn dann diese Entwicklung auch noch gleichzeitig ein Spiegel ist oder ein Instrument, um einen Prozess zu zeigen oder auch dadurch Angst oder Unbehagen zu erzeugen, das ist ja der Sinn dieser Geschichte, ne? Dieser menschenfressende Moloch ist ja kein Wohlfühlmoment, sondern genau das Gegenteil. Das ist ja dann ein ganz tolles Instrument, um eine Story zu erzählen. Show, don't tell. Das ist wieder das Prinzip, was dahinter steckt. Also auch eine schöne Art, zu erklären, wofür NSCs gut sind.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich halt auch so eine der Takeaways, die ich halt aus Agent Reese für mich mitnehme und vielleicht finden das andere ja auch spannend und nützlich. Also zum einen, dass man natürlich den NSC nutzen kann, um einen Metaplot zu erzählen, auch wenn die Charaktere da jetzt gar nicht aktiv mit interagieren oder vielleicht finden sie es auch gar nicht interessant. Aber für mich, ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich solche Metaplots immer im Hintergrund habe, dass ich immer so eine Hintergrunderzählung habe, die immer so ein bisschen mitschwingt. Und wenn die Charaktere das interessiert oder die Spieler das interessiert, können sie sich da auch ein bisschen darauf damit beschäftigen. Aber wenn nicht, ist es halt für mich und das ist auch gar nicht schlimm. Zweitens ist der Punkt, den du gerade nochmal zusammengefasst hast, dass Charaktere eine eigene, also nicht Spielercharaktere, eine eigene Entwicklung durchmachen, dass dann natürlich auch einfach interessanter wird, vielleicht auch als für mich als Spielleiter. Und drittens, was ich halt daraus auch mitnehme, ist etwas, was sehr, sehr stark ja, in Verbindung steht mit, was die Powered by the Apocalypse-Spiele sagen, treat your NPCs like stolen cars. Also man soll die einfach durchaus auch zum Wegwerfen generieren und jetzt bei Agent Reese ist jetzt kein Wegwerfcharakter, aber es ist halt ganz klar ein Charakter, der zugrunde gerichtet wird, wenn nicht zwischendurch was passiert, wenn die Charaktere halt vielleicht irgendwie Interesse an ihr zeigen und sich einbringen, aber das ist auf jeden Fall ein Charakter, der halt einfach wirklich aufgebaut wird, um am Ende zugrunde zu gehen und das ist, finde ich, schon auch eine ganz spannende Sache und zum Abschluss, also ich finde Agent Reese das Konzept und den Charakter, der ist irgendwie so tief drin in mir, dass ich als ein zukünftiges Projekt mal eine kleine Abenteurerreihe, also vielleicht drei Abenteuer oder drei Sessions oder wie auch immer, also eine kleine Kampagne vorbereiten möchte, die dann die Agent Reese Story heißt. Also wo wir sie dann begleiten von halt der jungen Frau, die sie irgendwann mal ist, vielleicht spätes Teenager-Leben bis hin halt, wie sie dann wurde, wie sie ist. Und das finde ich einfach, würde ich gerne einfach so erfahren. Weiß auch nicht, ob das funktioniert, weil der Endpunkt ist ja schon klar. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie interessant wird. Und ich habe auch schon Spieler dafür gefunden. Also es ist jetzt nicht nur so, dass das nur für mich interessant ist.
Sehr schön. Also das war, fand ich, eine sehr spannende Folge wieder. Ich will auch gar nicht eigentlich mehr so viel dazu sagen, weil ich glaube, alles, was man daraus lernen kann, haben wir schon gesagt. Ich danke dir, David, für das Teilen deiner Figuren. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß an meinen Lieblingsfiguren, auch wenn du nicht alle davon kanntest.
Aber hallo, ja, ich hatte sehr viel Spaß. Sehr, sehr spannend.
Sehr schön. Dann ist ein weiteres Würfelduell mit 2 Siegen meinerseits ausgegangen, muss man ja mal sagen, muss man ja auch nochmal betonen. 2-mal hatte ich sozusagen den höheren Wert mit 2W12. Was sagt das aus? Ja.
Ich glaube, insgesamt hast du die bessere Ausbeute, was unsere 2W12-Duelle angeht. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass 2W12 nicht meine Lieblingswürfel sind, wenn ich das überhaupt dir sagen darf auf dem
2W12-Podcast. Oh mein Gott, das wird rausgeschnitten.
Oh mein Gott.
So. Sehr schön. Dann danke ich allen, die dazugehört haben. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß und habt Inspiration draus gezogen und konntet halt vor allem auch aus dem, was wir aus der Inspiration als Erfahrung oder als Erkenntnis abgeleitet haben, für euch und eure NSCs etwas mitnehmen. Sagt uns gerne, wenn ihr einen eigenen Don Bosco habt oder stellt euch uns gerne einmal eure Tanja vor oder euren Haldir. Wie geht ihr mit solchen NSCs um? Was macht für euch Lieblings-NSCs aus? Schreibt uns gerne bei YouTube in die Kommentare. Schreibt uns gerne eine E-Mail an 2w12podcast@mail.de. Ansonsten empfehlt uns weiter. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast gut findet und wünschen euch bis zur nächsten Folge alles Gute. Das war der Oliver
und der David.